Das ist erstmal ganz allgemein gesagt die längste wörtliche Rede, die es von Maria, von der Mutter Jesu im Neuen Testament gibt.
David Erler, Herausgeber der Urtextausgabe bei Breitkopf und Hertel von Johann Sebastian Bachs, Magnificat, einem Lobpreis Mariens.
In dem Moment, in dem sie ja erfahren hat, dass sie schwanger ist und dann zu ihrer Cousine, glaube ich, Elisabeth geht und dort auch weiß, dass Elisabeth schwanger ist. Und jedenfalls ist es ein Moment großer Freude und Hingabe gleichzeitig, wo Maria einfach diesen sogenannten Lobgesang der Maria spricht, singt, betet. Meine Seele erhebt den Herrn über dieses Wunder, was sie halt an sich da in dem Moment erlebt. Das ist deswegen natürlich ein ganz besonderer Text, eben weil es die längste wörtliche Rede von Maria ist und weil Maria natürlich in der Kirche eine herausgehobene Stellung hat, in der katholischen Kirche sowieso, in der evangelischen Kirche tatsächlich auch irgendwie. Also es gibt nach wie vor die Marienfeste und zu Marienfesten war es eben üblich, eben dieses Magnificat in irgendeiner Weise erklingen zu lassen. Sei es gelesen oder dann später natürlich auch mit Musik unterlegt. Und es gibt einfach unzählige Vertonungen dieses Magnificat-Textes. Und gerade in Leipzig war es dann eine Tradition, dass zu den Marienfesten eben auch die lateinische Version dieses Magnificat-Textes vertont und aufgeführt wurde.
Was mich an diesem Magnificat so fasziniert ist, hier ist Bach, und das wusste er auch, als er es komponiert hat, wie in kaum einer anderen Vokalmusikgattung vergleichbar.
Professor Michael Maul wirkt in Gesprächen beinahe wie ein langjähriger Vertrauter Johann Sebastian Bachs. In leidenschaftlichen Annäherungen verschmelzen akribisch erforschte Details mit Blick auf weltumspannende Diskurse beim wissenschaftlichen Mitarbeiter des Bach-Archivs, Buchautoren und Intendanten des Bachfestes Leipzig, um nur wenige Funktionen zu benennen.
Jedweder Kirchenmusiker, der auch als Komponist tätig war, ganz gleich ob jetzt Protestant oder Katholik, kam sehr schnell im Kirchenjahr mit dem Magnificat, dem Lobgesang der Maria, in Berührung.
Für Luther war ja meines Wissens Maria unangefochten trotzdem. Er hat vieles abschaffen und reformieren wollen, aber die Rolle der Maria als Mutter Gottes und auch die Verehrung, die stand für ihn eigentlich nicht grundsätzlich zur Debatte.
Also Generationen von Komponisten haben das in Musik gesetzt. Und als der Bach eben frisch hier in Leipzig ankommt und das jetzt dann, wir wissen ja nicht genau, ob es das eben dieses erste Marienfest im Juli, was er erlebt hat, 1723, oder dann das Weihnachtsfest war, wo das Stück entstanden ist, ist auch egal. Aber das, was er da dann zu Papier gebracht hat und was er auch seinen Musikern vorgelegt hat, den armen Stadtpfeifern da, das wird damals wahrscheinlich eine noch viel atemberaubendere Wirkung gehabt haben als für uns heute. Wir haben ja die Chance, dieses Stück hunderte Male zu hören und vielleicht mehr und mehr durchzuhören. Aber ab der ersten Note ist ja dort wirklich nichts mehr, wie es vorher gewesen ist in der Magnificat-Musikgeschichte. Es gibt keine Nebenstimmen. Alle wirken gleichermaßen sozusagen am Gelingen des Werkes mit. Totale Demokratie in den Stimmen.
Durch dieses wiederholte Beschäftigen als Sänger damit taucht man automatisch irgendwie immer weiter in dieses Stück ein. Also ich merke, dass je öfter ich ein Stück singe, desto besser lerne ich es kennen, desto mehr Details erkenne ich, entdecke ich. Bei Bach zumal.
Altist David Erler, ein europaweit gefragter Gesangssolist und Barockspezialist, ist zu hören im Zusammenspiel mit Manfred Cordes, Lawrence Cummings, Philipp Herwege, Ton Koopmann, Hermann Max, Hans-Christoph Rademann auf über 80 CDs. Und bei unzähligen Festivals.
Was für mich auch, als ich angefangen habe, Noten zu edieren, ein großes Lernfeld war, weil ich schnell bei der Hand war, als Sänger zu sagen, die Ausgabe ist schlecht, das muss man doch besser machen können. Ich habe dann schnell gemerkt, dass einfach wirklich, dass man Entscheidungen treffen muss tatsächlich, dass es nicht so einfach ist, das Original einfach in eine neue Partitur, in eine moderne Partitur zu übertragen und gut, sondern dass man viele Entscheidungen treffen muss.
In der neuen Edition des Magnificats für Soli, Chor und Orchester in D-Dur mit den Einlagesätzen der S-Dur-Fassung für die Aufführung zur Weihnachtszeit von Johann Sebastian Bach nahm Herausgeber David Erler ohne Übertreibung jede Note in Augenschein.
Erstens habe ich mir natürlich vorgenommen, wirklich vom Original zu transkribieren. Wir hatten überlegt, ob wir die neue Bach-Ausgabe zugrunde legen, zum Beispiel, und auf Grundlage dieser Ausgabe eine neue Ausgabe machen. Aber mir war es und ist es eigentlich immer, wenn ich ediere, wichtig, wirklich das Original in der Hand zu haben oder auf dem Bildschirm zu haben und wirklich von diesem Original auszugehen und diese Originalnote in meine Partitur zu übertragen. Das heißt, ich habe die Partitur wirklich selbst geschrieben in meinem Notenschreibprogramm. Und es ist eben so, dass man bei manchen Noten nicht einfach nur die hinschreiben kann, die da im Original steht, sondern man muss sich dann am Ende doch überlegen, ist die denn richtig an der Stelle? Oder hat sich Bach da verschrieben, was durchaus vorkommt? Oder hat er, wenn er eine Note ausgebessert hat und eine andere drüber geschrieben hat, erkennt man das wirklich genau, welche dann gemeint ist?
Dass mir am Anfang natürlich solche Sätze wie das Fecit Potentiam am meisten imponiert haben, wenn da so ein Chor sich so abknödelt, also auch wirklich alles geben muss, um da durchzukommen durch diesen Koloratorenwald und dann am Ende da nochmal diese trugschlüssige Wendung und so, das hat mich vom Sitz gerissen.
Geht zu Herzen und es hat eine theologische Aussage und es ist keine Museumsmusik, die wir machen.
Gotthold Schwarz, als Knabe Thomaner, studiert Kirchenmusik, reüssiert als Lied- und Oratoriensänger, nachzuhören in einer eindrucksvollen Diskografie mit führenden Ensemble der alten Musikszene. Zum 17. Thomaskantor nach Johann Sebastian Bach berufen, Gründer des Sächsischen Barockorchesters, preisgekrönt, ausgezeichnet mit dem Verdienstkreuz erster Klasse und stets konzentriert auf Wesentliches.
Wir denken immer, es ist nur Konzert und in der Kirche verabschiedet man sich mehr und mehr von liturgischen Inhalten und die Leute verstehen es gar nicht mehr, warum das kommt. Er hat ja auch einen besonderen Bezug zur Weihnachtszeit, deswegen hat er diese weihnachtlichen Einlagesätze gemacht.
Natürlich ist es total spannend, dass wir bei diesem Magnificat erstmal ganz generell diese besondere Aufführungsfassung für Bach belegt haben, dass er eben zum Weihnachtsfest auf der Basis einer alten Leipziger Tradition da eben diese Einlagesätze komponiert hat. Wenn man das Werk so aufführt mit diesen Einlagesätzen, ändert sich der Charakter vollkommen.
Dann habe ich mir durchaus intensiv Gedanken darüber gemacht, welche Fassungen wir machen.
Selbstverständlich stehen im kritischen Bericht im Anhang der Urtextausgabe von Breitkopf und Hertel Anmerkungen zum wohldurchdachten Umgang mit der von Johann Sebastian Bach notierten Partitur.
Die vorliegende Ausgabe basiert auf der Autographenpartitur, die in der Staatsbibliothek zu Berlin, preußischer Kulturbesitz, aufbewahrt wird. Es handelt sich um eine ausgesprochen sauber ausgeführte Reinschrift von der Hand Johann Sebastian Bachs. Die weihnachtlichen Einlagesätze A, B, C und D sind nicht in der eben beschriebenen Quelle enthalten. Sie entstammen dem Magnificat S-Dur BWV 243.1, einer früheren eigenständigen Fassung der Komposition.
Es gibt, soweit ich weiß, noch keine Ausgabe, in der die weihnachtlichen Einlagesätze, die in der S-Dur-Fassung, in der ersten Fassung, enthalten sind, in der die wirklich in der richtigen Reihenfolge und an der richtigen Stelle in die D-Dur-Fassung eingefügt worden sind. Also es gibt Ausgaben, wo man die normale, sage ich mal, D-Dur-Fassung, die man immer macht aus den 1730er Jahren, hat und im Anhang dazu oder in einem extra Heft diese Einlagesätze. Und das wollte ich zumindest gerne ändern, sodass es eine Ausgabe gibt, in der man einfach hintereinander wegblättern kann und dann nicht in den Anhang und wieder zurückblättern muss, um das aufzuführen.
Wenn man die nicht musiziert, fehlen die uns nicht. Aber wenn man sie musiziert, dann wird wirklich eine Weihnachtsmusik daraus. Und klar muss man dann auch fairerweise sagen, dann muss man eben irgendwie einen Weg finden, wie man mit dem Verlorengegangenen umgeht.
Der Satz D, Virga Jesse Floruit, ist nur unvollständig enthalten. Zur notwendig gewordenen Rekonstruktion, die durch den Herausgeber erfolgte, siehe Vorwort.
Das heißt, das Stück, dieser Satz, dieser Einlagesatz, Virga Jesse Floruit, der geht bis Takt 30, Mitte, und danach bricht es ab, weil dort eben die Seite zu Ende ist. Und der Rest des Stückes, der Schluss, der ist weg.
Das gibt es ja immer eigentlich, dass auch so Dinge, die nicht vollständig erhalten sind, oder wo man sich überlegen könnte, ja, so könnte es sein. Also da hat er das nötige Gespür, sowohl als Sänger als auch als Wissenschaftler.
Und ich bin mir sicher, bei David Eller, ich kenne ihn viele Jahre, ich habe ihn sehr aufmerksam verfolgt, als er sich diesem Mammutprojekt zugewendet hat, die Kantaten von Bachs Amtsvorgänger Johann Kuhnau alle zu erschließen, zu edieren und aufzuführen. Ich weiß, wie ernsthaft er das tut und bin da sehr beeindruckt, was da am Ende rausgekommen ist. Und deswegen glaube ich, dass er irgendwie all das Rüstzeug mitbringt, das Ganze zu tun.
Und da kam mir wieder zugute, dass es natürlich dafür einen Parodiesatz gibt. Also es gibt einen in einer Kantate, BWV 110, gibt es dieses Duett auch. Also die Musik an sich, nicht 1:1, aber Bach benutzt dieselbe Musik, sag ich mal. Da ist es halt Sopran-Tenor, im Magnificat ist es Sopran-Bass. Und man kann da sich zumindest ganz gut orientieren für diesen Schluss. Also wie ungefähr könnte der Schluss aussehen? Es ist ein anderer Text natürlich. In der Kantate ist es Deutsch, im Magnificat ist es Lateinisch.
Wenn auch nur eine Vermutung zulässig ist, so sollte doch an erster Stelle Johann Sebastian Bach mit dem Resultat zufrieden sein.
Das hoffe ich natürlich, aber man kann es nicht wissen. Aber ja, ich wage zu behaupten, dass es nicht so weit weg sein kann von dem, was er sich vielleicht gedacht hätte.
Dieses Magnificat für Solichor und Orchester entfaltet seine Wirkmacht in individuellen Interpretationen. Dieser erlebbare Lobgesang auf eine Welt, in der Gottvertrauen, Herrlichkeit und Barmherzigkeit in der Musiksprache von Johann Sebastian Bach zum Ausdruck, zur Geltung kommen.
Natürlich soll es erstmal musikalisch sicher sein, es soll die rhetorische Kraft zum Ausdruck kommen, verbunden mit Melodik und Harmonien, die sich da die Hände reichen. In der Verbindung all dieser Elemente wird dann natürlich eine schlüssige Aussage hörbar. Also das klangliche Aussage mit sprachlicher Klarheit eine Verbindung finden. Und ja, das erschließt sich ja immer wieder neu.
Als Musikwissenschaftler, der es darum weiß, oder als Bachforscher, was der Bach alles in seinem ersten Leipziger Jahr zu Papier gebracht hat und dass das eine Fließbandarbeit gewesen sein muss, ist es für mich bei diesem Stück, wie bei einigen anderen Werken, auch total unbegreiflich, wie Bach es geschafft hat, in diesem extrem engen Zeitkorsett, was er hatte, nicht nur ein handwerklich brillantes Stück dahin zu legen, sondern eins, was wirklich von Innovation und von kreativen Kniffen überwuchert ist. Ja, Sie merken, ich bin einfach sehr fasziniert und werde, glaube ich, mein Leben lang mit dem Stück nicht fertig und kann nur so versuchen, ein bisschen hinterher zu hecheln, um zu kapieren, was da alles an Schönheit drinsteckt. Aber ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass ich es irgendwann mal komplett verstanden und alles erfasst habe.
Ich bin Christ und ich glaube das, was ich da singe und ich glaube das, was ich da geschrieben habe auch tatsächlich. Deswegen ist es für mich, auch wenn ich singe, dann stelle ich mich in den Dienst nicht nur der Musik, sondern auch in den Dienst des Textes, indem ich quasi diesen Lobgesang zu meinem Lobgesang mache und das transportiere, also im Prinzip durch mich durchfließen lasse.